HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Am 14. Juni geht's los mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und das ist nicht nur ein sportliches Großereignis. Diese WM im Land des Wladimir Putin hat auch eine hochpolitische Komponente. Es geht heute um Fußball und Politik. Und mit wem könnte man darüber besser reden als mit einer Frau, die für beides ganz, ganz viel Leidenschaft mitbringt? Für Claudia Roth ist Politik, grüne Politik, so ziemlich ihr Leben. Und beim Fußball fiebert sie unter anderem für den FC Augsburg mit, seit ihr Vater sie als Kind angefixt hat. Ihre Haare hatten vermutlich schon alle Fußballvereinsfarben dieser Welt. Und stimmlich kann sie vermutlich, jeder Vuvuzela Konkurrenz machen, wenn sie will. Ich bin sicher, es gäbe eigentlich genug Gesprächsstoff für volle 90 Minuten, aber wir haben nicht mal eine Halbzeit. HR Info, das Interview heute mit Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Frau Roth, wie groß ist eigentlich Ihr Fernseher? Mit sozusagen wie viel WM-tauglicher Bildschirmdiagonale können Sie protzen?
Also er ist ziemlich groß. Ich kann, ich weiß gar nicht wie groß, aber mindestens einen Meter. Also ich habe schon ein ziemlich großes Bild zu Hause, aber ich versuche natürlich schon Fußball nicht allein zu Hause anzugucken. Außer es sind so dramatische Spiele, dass du es überhaupt nicht mehr aushältst und dich immer unter eine Decke oder was weiß ich versteckst, weil es so spannend ist. Aber ich gehe in der Regel, und da freue ich mich jetzt auch drauf, auf spannende Spiele, aber dann im Kreise von Fans, von Freundinnen, von Freunden. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen an. Und dieses legendäre Spiel Deutschland-Brasilien, wo ja ein Tor nach dem anderen gab, das gab in der großen Brauereihalle in Augsburg, ist das mit Tausenden von Menschen angeguckt worden. Und die Leute waren so platt und haben so viel Bier getrunken, dass schon vor der Halbzeit ersten Halbzeit es kein Bier mehr gab. Also es war das, also Fußball ist ja auch etwas, was emotional eine große Rolle spielt.
Wie sieht denn das aus, wenn Sie Fußball gucken? Also steht da das Bier daneben, die Chipstüte und Sie brüllen irgendwie dauernd nur Schland, Schland oder brüllen Sie nicht Schland?
Nein, Schland brülle ich nicht. Ich brülle auch nicht Sieg. In Augsburg, wenn Frankfurt da nach Hause kam, was wir übrigens geschlagen haben, die gute Eintracht FC Augsburg, da steht man dann schon manchmal auf, wenn es heißt, also jeder, der Augsburger ist, muss jetzt aufstehen. Aber ansonsten fieber ich halt wirklich mit und freue mich. Klatscht dann aber auch, wenn der Gegner oder die gegnerische Mannschaft einen guten Spielzug macht. Also ich bin jetzt nicht vernagelt.
Das machen Sie?
Ja, ich bin jetzt nicht vernagelt.
Das ist aber sehr fair.
Ja, ich bin sehr fair, selbstverständlich. Aber auch sehr parteiisch.
Sie waren in einem früheren Leben ja mal Musikmanagerin. Und ich würde Sie gerne mal fragen, wie Sie eigentlich den offiziellen WM-Song finden. Der hört sich so an.
Naja, da gab es schon mal bessere. Shakira war zum Beispiel, den fand ich richtig toll. Shakira in Südafrika, das war eine tolle Performance. Ihr Song. Oder ich empfehle allen Fans von Fußballsongs, das ist ja eine spezielle Kategorie, die muss einem schon liegen, vielleicht mal ein ganz, ganz wunderbares Museum in Deutschland zu besuchen, und zwar das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Das ist jetzt ein Werbeblock, das kann ich wirklich...
Die müssen Sie aber kurz halten.
Ja, aber das ist wirklich, das lohnt sich wirklich. Und da haben sie ein Studio eingerichtet, ein Tonstudio, und da kann man dann die besten Fußballsongs der deutschen Nationalmannschaft hören und genießen, und das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis.
Haben Sie sich denn schon einen Plan gemacht, welche Spiele will ich sehen, irgendwie welche Abende muss ich mir unbedingt von Terminen frei halten? Sie reisen ja auch eigentlich gerne zu Spielen vor Ort. Machen Sie das auch diesmal?
Nein, ich werde nicht nach Russland reisen, denn ich glaube, man darf nie so ganz vergessen, in welchem Umfeld findet so eine Weltmeisterschaft statt. Und ich würde reisen, wenn sicher wäre, dass das dann nicht so eine Hochglanznummer für Herrn Putin wird. Wenn eine Reise in ein Land wie Russland, würde ich niemand verbieten wollen. Aber auf was man wirklich verzichten muss, sind Bilder, wie sie Herr Bach geliefert hat mit Herrn Putin in Sotschi bei den Olympischen Spielen, wo parallel die Krim völkerrechtswidrig annektiert wurde und Herr Bach mit Herrn Suchi Champagnerglas anstößt. Also wenn Politiker und Politikerinnen reisen, dann sollen sie tunlichst in Russland das einbetten in ein Programm, das heißt, wir treffen uns mit Menschenrechtsgruppen, wir treffen uns mit LGBTIQ-Gruppen, also mit Schwulen, mit Lesben, mit Transgender, die dort wirklich deren Rechte mit Füßen getreten werden. Wir sprechen an die Pressefreiheit in diesem Land. Ich werde das hier in Berlin oder in Augsburg oder unterwegs versuchen hinzubekommen. Die Spiele werden super, super aufregend. Es sind richtig tolle, spannende Begegnungen. Wir haben uns die Tage schon mal die Mühe gemacht, Tipps abzugeben. Die Deutsche Fußballakademie, die sammelt immer Tipps ein. Aber
da werden wir noch zu kommen hinterher.
Ich werde natürlich versuchen, bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht parallel Veranstaltungen zu haben, und habe auch grüne Parteifreunde gewarnt, habe gesagt, seid jetzt ihr keine Spaßbremsen, ich will Fußball gucken.
Es gibt ja durchaus viele Kommentatoren, die erwarten, dass sich Russland in diesen 4 Wochen wirklich ganz weltoffen und tolerant zeigen wird, nach dem Motto, alle sind willkommen und können sich hier sicher fühlen, also keine Hetze gegen Homosexuelle und so. Manche erwarten sogar, Russland wird die Füße stillhalten in der Ostukraine, in Syrien. Was glauben Sie?
Naja, das kennen wir ja, das nennt sich Potjomkinsche Dörfer. Also da wird eine Kulisse aufgebaut, möglicherweise, wobei das bei den Olympischen Spielen nicht so war, dass die Demonstrationsfreiheit gegolten hätte oder die Pressefreiheit. Aber darauf sollten wir uns nicht einlassen. Das ist übrigens sehr interessant, das mal historisch sich anzuschauen, dass die Erwartung, dass mit Großereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen sich die Menschenrechtslage nachhaltig verbessern würde, das war auch eine Erwartung, kann ich mich erinnern, als die Olympischen Spiele in Peking stattgefunden haben. Da war tatsächlich in der Zeit der Spiele war es ein bisschen gelockerter. Tatsächlich, das stimmt, das Internet und Ähnliches wurde nicht mehr so systematisch zensiert. Aber als die internationalen Gäste, die Sportler, Sportlerinnen, die Funktionäre abgereist waren, ist es umso härter geworden. Und deswegen sollten wir uns nicht darauf einlassen, auf so eine Nummer. Hauptsache, die Wochen während der Spiele sind frei, man kann rumreisen, man kann Freizügigkeit genießen, sondern wir sollten jetzt schon immer wieder thematisieren, was sind die Voraussetzungen, dass eigentlich überhaupt Spiele stattfinden können und wie geht es tatsächlich nachhaltig weiter. Das ist aber auch eine Sache, die muss natürlich früher anfangen. Wissen Sie, da muss die FIFA sich schon mal nicht nur die Frage gefallen lassen, sondern ernst machen mit den angeblichen Werten, auf die sie beruht. Und die fangen bei den Vergaberichtlinien an. Man kann schlechterdings nicht solche Großereignisse, die von Millionen Menschen dann ja auch gesehen werden, in Staaten aus meiner Sicht vergeben, die Menschenrechte mit Füßen treten, die nicht die Arbeitsnormen nicht erfüllen, sprich Katar, aber auch in Russland. Die Stadien sind unter hanebüchenen Bedingungen errichtet worden. Wie sehen die ökologischen Bedingungen aus? Also diese Kriterien, Menschenrechte, soziale Rechte, Arbeitsnormen, die ILO-Normen, ökologische Rechte, Nachhaltigkeit der Sportstätten, das müsste eine Rolle spielen bei der Vergabe. Und deswegen sind nach wie vor, jetzt ist es zu spät, aber ist die Vergabe an Russland aus meiner Sicht ein Fehler und die Vergabe an Katar ebenfalls.
Es gab ja im Vorfeld in Russland auch einige Vorfälle, die skeptisch gemacht haben. Unter anderem der ARD-Kollege Hajo Seppelt, Anti-Doping-Experte, der auch in Russland viel Doping aufgedeckt hat. Da hieß es ja erst, er bekommt gar kein Visum. Dann hat er doch eins ausgestellt bekommen. Jetzt heißt es, wenn er kommt, dann wollen wir ihn aber mal vernehmen. Was erwarten Sie denn da von Russland und auch von der Bundesregierung?
Also ich erwarte erstens von der FIFA, dass sie sagt, es geht überhaupt nicht. Aber das hätte sie letztes Jahr schon machen müssen, als sozusagen das Warming-up war in den Spielen für die Weltmeisterschaft, wo schon ziemlich deutlich gesagt wurde, ja, selbstverständlich. Endlich gilt die Pressefreiheit, aber nur für Berichte über das, was auf dem Rasen passiert. Das ist ja absurd. Die FIFA ist gefragt, da ist Russland selbstverständlich gefragt. Wie sieht es aus mit der Pressefreiheit? Da ist die Bundesregierung gefragt, da ist der Deutsche Fußballbund gefragt, denn dieser Skandal, ich fand das skandalös zu sagen, einer der renommiertesten, vielleicht der renommierteste Doping-Experte aus journalistischer Sicht, der darf gar nicht einreisen. Ja, was ist das denn? Und jetzt diese fast bedrohende Möglichkeit, er kriegt ein Visum, aber dann schauen wir mal, was auf ihn zukommt. Das geht gar nicht. Und da hätte ich mir viel, viel deutlichere Worte von Seiten des DFB, der FIFA und der Bundesregierung gewünscht.
Sie haben eben gesagt, persönlich fahren Sie nicht hin. Wenn Sie jetzt aber Kanzlerin, Bundespräsidentin, Innenministerin wären, Würden Sie hinfahren? Irgendwie muss man spätestens, wenn die Deutschen im Finale sind, hin?
Man muss gar nicht. Aber es gibt natürlich schon, ich habe mit Sportlern und Sportlerinnen drüber geredet, die zu den Olympischen Spielen nach Brasilien gefahren sind. Also Leichtathleten waren das vor allem, die gesagt haben, ja, sie freuen sich dann schon zu wissen, dass auch Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland vor Ort sind. Aber auch wenn ein Innenminister oder eine Kanzlerin fahren, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht missbraucht wird für diese Hochglanznummer im Stadion. Ich weiß, dass Frau Merkel, sie ist wirklich auch Fußballfreundin und die macht es nicht nur, um sozusagen dann über die Bildschirme zu kommen als Gast, sondern sie ist Freundin. Aber sie tut wirklich sehr, sehr gut daran, nicht Herrn Putin eine Kulisse für seinen nationalistischen Overkill zu geben.
Sie hören hr-info, das Interview mit Claudia Roth, Fußballfan und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Frau Roth, ich habe Ihnen was mitgebracht. Wir haben nämlich hier eine hr-info-Interview-Box. Da ist was für Sie drin. Wenn Sie es aufmachen, sagen würden, was es ist, weil unsere Hörer es ja
also
nicht sehen.
Also ich habe eine weiße Box, da steht hr-info drauf. Und dann packe ich das mal aus. Und was ist das jetzt? Das sind FIFA World Cup Panini-Bildchen. Die muss ich mir dann gleich mal angucken.
Haben Sie das früher mal gemacht?
Da gab es die Panini-Bildchen nicht, aber als ich noch sehr klein war, also das ist jetzt wirklich extrem lang her und manche Hörerinnen werden sich wahrscheinlich daran erinnern, gab es von Aral. Also ich komme ja aus dem Land, aus dem schwäbischen Land und da gab es nur eine Tankstelle, es war die Aral-Tankstelle und Aral hatte wunderbare hellblaue Bücher, in die konnte man Fußballbilder einkleben. Und da habe ich gesammelt. Aber jetzt die Panini-Bildchen. Ach, das ist das Stickeralbum. Sensationell.
Klar. Und wollen Sie mal ein Päckchen aufmachen, mal gucken, ob Sie überhaupt...
ob ich die erkenne.
Genau, ja, ich meine, es sind ja so viele dabei.
Nein, so viele kenne ich natürlich nicht. Aber ich habe dann immer ein Umfeld, die das dann erkennen.
Wen haben Sie?
Ich habe Anthony Martial, ein französischer Fußballer. Übrigens, Frankreich liegt in meinen Tipps ziemlich weit vorne. Ich glaube, dass die, so wie es aussieht, ein neues Team, junge Mannschaft, dass die richtig weit vorkommen können. Dann habe ich einen russischen Spieler, das tut mir leid, den kenne ich nicht. Dmitri Polos ist mir leider noch nicht bekannt. Die Frage ist, ob es sich lohnt, dass er mir bekannt wird,
mal gucken,
ob die Russen weiterkommen.
Ne?
Dann Kolumbien, Edwin Cardona mit zwei Ohrringen im Ohr, die muss er dann beim Spiel wahrscheinlich rausnehmen. Dann haben wir hier, Island, Rurik Gislason, also der Sohn von Herrn Gisler, Rurik Gislason. Auf die freue ich mich natürlich total, aber die haben eine super schwere Gruppe und bin mir nicht sicher, ob sie es nochmal schaffen können. Naja, und dann jemand, der Marquinhos, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein brasilianischer Spieler. Die rechnen sich natürlich viel aus. Also ich glaube, wenn ich da nach vorne nehmen würde, wen wir wahrscheinlich im Lauf des Turniers wieder sehen werden, ist der französische Spieler Anthony, der brasilianische Spieler beim russischen. Also von der Form her, glaube ich, reicht es nicht. Mal schauen, ob sie die erste Runde überstehen. Und dann Kolumbien. Ich glaube, die spielen in einer Gruppe mit Japan. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich nicht doch für Japan bin. Und dann die Lieblinge der Herzen, Island.
Mensch, jetzt musste ich Sie fast bremsen, weil Sie so viel wissen und so viel zu sagen haben. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsspieler? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine Schwäche für Sami Khedira.
Ja, ich muss Ihnen erzählen, warum ich das gesagt habe. Weil ich war auch vor vielen Jahren, durfte ich bei einem Talk mit super Fußballexperten. Ich glaube, Herr Huberti war noch dabei und es waren also absolute Superkenner. Und die haben mich da dazu gesetzt, wahrscheinlich, weil eine Frau dazu sollte. Und ich hatte überhaupt keine Chance, da mitzuhalten bei den Spielstrategien und so weiter. Und da dachte ich, ich muss jetzt mit irgendeinem Thema, muss ich die jetzt schockieren. Und dann habe ich gesagt, ja, glauben Sie denn, dass unsere Mannschaft Chancen hat, weil so viel Gutaussehende haben wir ja gar nicht nominiert. Es war Schockstarre. Und dann haben wir aber über etwas geredet, was ich glaube schon auch eine Rolle spielt, dass Fußball ja auch eine Bühne ist, dass da bestimmte Fußballer auch eine bestimmte Rolle spielen, dass sie diejenigen sind, wo Millionen von Mädchen sie anhimmeln oder Jungs sie anhimmeln oder Schwiegermütter und Schwiegerväter sie anhimmeln. Also ich glaube, es hat auch was von Theater, es ist eine große Inszenierung und aus der Perspektive, man mag es mir jetzt verzeihen, finde ich sehr attraktiv, fand ich immer sehr attraktiv, Sami Khedira und natürlich auch Mats Hummels.
Gibt es ja nichts zu verzeihen. Aber also wie viel hängt von der Attraktivität bei Ihnen ab, wen Sie gut finden und wie viel auch vielleicht vom Verhalten außerhalb des Platzes? Weil ich möchte mit Ihnen natürlich auch gerne nochmal drüber sprechen, über die Geschichte mit Mesut Özil und Ilkay Gündoğan, die Bilder mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, die ihm Trikots überreicht haben. Gündoğan hat noch draufgeschrieben, für meinen Präsidenten, ausgerechnet in der Zeit, wo in der Türkei mal wieder Wahlkampf ist. War für Sie eigentlich gleich klar, wie Sie das bewerten müssen oder haben Sie erstmal überlegt, wie finde ich das eigentlich?
Also erstens finde ich wichtig, dass diese Fußballer mehr sind als nur Ballkünstler. Das sind Bürger, die eine Meinung haben dürfen. Ich würde es mir sogar wünschen, dass sie es öfters haben, und zwar eine eigene Meinung, dass sie sich einmischen, weil Fußball immer auch politisch ist. Egal wie, es ist immer politisch. Und zu behaupten, das hätte mit Politik nichts zu tun und die sollen still sein, sie sollen nur Fußball spielen, das ist Quatsch. Das finde ich, das kann man nicht machen, sondern sie sollen sich einbringen, weil sie auch für viele eine Bindewirkung haben, Vorbilder sein können und auch sein sollten. Und ich finde, dass die beiden Mesut Özil und Ilkay Gündoğan einfach total bescheuert waren, diese Fotos zu machen. Also sie haben sich instrumentalisieren lassen, anstatt sich zu solidarisieren, zum Beispiel mit einem ganz tollen Fußballer, Deniz Naki, das ist ein Fußballer, der war bei St. Pauli, ist Kurde, hat dann in der Türkei gespielt, bei Diyarbakır, ist verhaftet worden, weil er sich für den Frieden ausgesprochen hat, ist lebenslang gesperrt worden, ist hier angegriffen worden, auch in Deutschland. Also das wäre eine Aufgabe von türkischstämmigen Fußballern, die in Deutschland spielen, sich mit Kollegen zu solidarisieren, anstatt sich von Erdogan instrumentalisieren zu lassen. Das war bescheuert, das war blöd, aber, jetzt kommt mein Aber, ich fand ganz viel Kritik auch ziemlich wohlfeil an den beiden. Wer sich da alles geäußert hat, auch aus dem politischen Geschäft, auch die Kanzlerin, die selber für Herrn Erdogan Wahlkampf gemacht hat vor der letzten Wahl, eine Woche vorher nach Ankara gefahren ist, Fotoshooting mit Erdogan gemacht hat und die Opposition nicht getroffen hat. Also man kann Özil und Gündoğan kritisieren. Ich finde es bescheuert, blöd, aber dann muss man auch kritisieren, dass Deutschland immer noch Waffen liefert an Erdogan, an die Türkei und dass Deutschland einen Flüchtlingsdeal mit Herrn Erdogan abgeschlossen hat.
Aber hinkt es nicht ein bisschen, wenn Sie sagen, also man sollte an diese Fußballer keine höheren Standards anlegen als an die deutsche Regierung, weil die muss ja irgendwie mit Erdogan zu tun haben. Die Fußballer müssen das nicht. Der Emre Can ist zum Beispiel einfach nicht hingegangen.
Ja, das fand ich auch gut, dass er nicht hingegangen ist. Deswegen sage ich, was habt ihr da für was Bescheuertes gemacht? Finde aber sehr gut, dass Jogi Löw und Herr Bierhoff und Herr Grindel durchaus auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es immer noch ein Unterschied ist, wenn du Migrationsgeschichte hast, wenn du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast, wie Ilkay Gündoğan, der hat in der Tat, sein Staatspräsident ist Frank-Walter Steinmeier, aber er hat natürlich auch was mit der Türkei, mit dem Land seiner Familie zu tun.
Müssen denn Fußballer eigentlich Vorbilder sein, so eine Art Repräsentanten für unser Land und unsere Werte, oder ist das einfach irgendwie ein großes Missverständnis, dass man das erwarten muss?
Natürlich ist die deutsche Fußballnationalmannschaft auch ein Stück weit Botschafter unserer Demokratie, unseres Landes, unseres Deutschlands. Und wenn dann Spieler wie Boateng, der natürlich ein deutscher Nationalspieler ist, oder Mesut Özil oder Sami Khedira, die natürlich deutsche Nationalspieler sind, genauso wie es Podolski war, dann sind sie auch ein Abbild, ein positives Abbild, was Deutschland heute eigentlich ist. Eine vielfältige, eine bunte, eine Gesellschaft, die reich ist, weil sie so vielfältig ist. Und da ist die Nationalmannschaft eigentlich ein wunderbarer Botschafter einer Idee dieser vielfältigen, bunten Demokratie. Sie müssen nicht, ich finde auch, man muss jetzt nicht von ihnen verlangen, dass sie sich immer politisch äußern. Aber man darf es ihnen nicht untersagen. Man darf es ihnen nicht verbieten, sondern sie sollen, wenn sie wollen, wenn sie sich äußern wollen, es tun. Muss ja nicht so sein wie Herr Draxler. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Warum schreibt er einen Brief, wie großartig es im Confed Cup war in Russland, wo zum Beispiel die Pressefreiheit massiv eingeschränkt wird? Also wenn man sich äußert, dann erwarte ich schon, wenn der DFB und die Spieler eine Idee und ein Wertefundament repräsentieren, dass sie das dann aber auch nach außen deutlich machen.
Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth ist heute zu Gast bei HR Info das Interview. Frau Roth, Sie haben eben schon kurz über das Thema Fußball und Integration gesprochen. Wenn wir dann jetzt sehen, dass irgendwie während der WM praktisch ganz Deutschland da mitfiebert bei der Nationalmannschaft, hat dann irgendwie Integration funktioniert?
Ja, ganz Deutschland. Ich meine, es gab ja üble Worte gegenüber Herrn Boateng von Seiten des AfD-Vorsitzenden. Es gab regelmäßige Twitter von Frau Storch, eine AfD-Abgeordnete, die sich endlich eine deutsche Nationalmannschaft, eine echte deutsche Nationalmannschaft wünscht, was immer das heißt. Auf jeden Fall ist sie offensichtlich
biodeutsch,
aber es heißt, dass sie nicht angekommen ist. Also wer ist eigentlich das Integrationshindernis in diesem Land? Das ist nicht Herr Boateng, sondern das ist Herr Gauland dann viel eher.
Aber machen wir da gerade Rückschritte, haben Sie das Gefühl, gerade auch was den Fußball als integrative Kraft angeht?
Nein, das glaube ich nicht. Der Fußball soll da wirklich weiter drauf achten, weil der Fußball hat ja etwas ganz Großartiges. Es ist ziemlich egal, welcher Religion du angehörst, welche Hautfarbe du hast, wie dein ethnischer Hintergrund ist. Du musst gut spielen auf dem Platz und du musst zusammenspielen. Und dieses Gemeinsame, dass wir zusammengehören, gemeinsam diese Bundesrepublik repräsentieren, das ist gut. Und in den Die Nationalmannschaft ist ja nur die Spitze. Wir haben ja 80.000 Fußballspiele jedes Wochenende. Das muss man sich mal vorstellen. 80.000 Spiele, wo unglaublich viele Kinder schon erleben, dass sie dazugehören. Fußball kann tatsächlich so eine Art von Heimat sein. Manchmal auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, meine Güte, da wird es dann aber schon kritisch, wenn dann Leute sich sogar im Schalke-Sarg begraben lassen, in den Schalke-Farben oder so. Oder
also
wenn,
Sie haben keinen Rot-Grün, sind glaube ich die Farben von Augsburg.
Nein,
ne?
das habe ich nicht vor. Nein, das habe ich nicht vor. Aber es ist Heimat für viele. Es hat eine unglaubliche Bindewirkung und da hat der Fußball natürlich die Mannschaften, die Vereine auch eine ganz große Chance und eine Herausforderung, Integration zu leisten, mitzuhalten. Helfen. St. Pauli ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel. Da bekommen Kinder, die sonst keine Chance hätten, die ziemlich weit draußen sind, die ja als schwierig gelten, die kriegen da zum Beispiel Schlagzeugunterricht im Fußballstadion, haben sie Studios eingerichtet, wo die nicht nur Fußballspiel lernen, sondern wo man ihnen hilft, sich selber als Person zu erfahren. Es gibt eine Kita da im Stadion, jetzt wollen sie auch noch ein Seniorenheim bauen an der anderen Seite, dass man sozusagen Heimatfußball, Heimatverein, Heimat etwas, da gehöre ich dazu, da werde ich gebraucht, weil ich gut spielen kann. Und das hat Theo Zwanziger immer gesagt, du musst nicht unbedingt die Sprache jetzt schon beherrschen, aber du kannst auf dem Platz eine gute Vorgabe machen, dann passiert ein Tor oder du kannst ein Tor machen und dann gehörst du dazu.
Stichwort, was gehört dazu? Gehört für Sie eigentlich das Singen der Nationalhymne? Das Mitsingen der Nationalhymne für einen Nationalspieler dazu?
Ach, das ist auch so. Das ist auch so was. Das ist so das aus dem Regelwerk, was weiß ich von wem. Wer singen will, soll's tun. Wer es nicht kann oder nicht möchte oder sich verdammt nochmal auf die wichtigsten Minuten, die wichtigsten 90 Minuten überhaupt konzentriert, der braucht das nicht tun. Also diese Kriterien immer wieder zu beweisen, ich bin aber ein echter Deutscher, bin ich ein echter deutscher Nationalspieler, wenn ich die Hymne singe? Oder kann ich eher dafür zeigen, dass ich mich reinhänge und kämpfe und einen Arsch, Entschuldigung, aufreiße, um ein sensationelles Spiel zu liefern? Also diese Anforderungen, das ist immer dieser Verdacht, die gehören nicht dazu. Das ist immer dieser Soupçon, eigentlich passen die nicht, eigentlich gehören die nicht dazu. Und wenn dann der Bio-Deutsche nicht mitsingt, dann ist er schon der Nächste, der ausgegrenzt wird. Wenn sie singen, gut, aber man muss nicht singen.
So, Frau Roth, ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne dass Sie noch einen WM-Tipp abgeben. Wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft?
Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Wenn ich es mir ganz einfach machen würde, dann würde ich sagen, selbstverständlich Finale und sie gewinnen es auch. Aber ich glaube, dass es wirklich ein sehr schweres Turnier sein wird. Und es sind richtig, nicht nur von der theoretisch, also wenn man sie guckt, also von der Form her, sind wirklich starke Mannschaften dabei. Es kommt natürlich auch darauf an, dass du so eine Wettbewerbsmannschaft bist, dass du während eines Turniers eine Turniermannschaft bist. Und da sind die deutschen Nationalmannschaften wirklich richtig gut. Also ich glaube, sie kommt weit, aber es ist nicht einfach, auf wen man da treffen kann.
Geben Sie noch zwei, drei andere Tipps ab, wen Sie vielleicht im Finale sehen.
Sollte es gegen Brasilien gehen, es könnte eine Konstellation kommen, wo wir gegen Brasilien kommen, wird es schwerer als letztes Mal. Ich würde, also bei allem, was wir so ausgekaspert haben und uns ausgerechnet haben, tippen auf ein Finale Frankreich-Deutschland. Und dann, glaube ich, wird es sogar schwer für die deutsche Nationalmannschaft.
Das war Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth in HR Info, das Interview. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung hätten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.